SRF 1.
SRF 1:35 Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Und da geht es zuerst um zwei gestörte Beziehungen. Der Bundesrat verliert die Geduld mit Brüssel. Die Schweiz sei der EU bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative entgegengekommen.
Der Bundesrat erwartet jetzt ganz klar nicht nur Signale, sondern Tatsachen von der EU-Kommission. Das heißt ganz konkret, dass alle Kooperationsdossiers vorwärts gehen,
sagt Bundesrat Burkhalter im Rendezvous. Und Deutschland ist empört über den Entscheid in der Türkei. Der deutsche Journalist sitze zu Unrecht hinter Gittern.
Dieser Fall hat das Potenzial, die eh schon sehr angespannten Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei noch weiter zu belasten. Wir wollen das nicht, aber wir können auch nicht einfach schweigen,
sagt der Sprecher der SPD. Und noch das große innenpolitische Thema, die Rentenreform. Im Nationalrat, bei den Jungen und im Tagesgespräch mit FDP-Nationalrätin Regine Sauter und CVP-Ständerat Pirmin Bischof um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Schluss, aus, fertig. Der Bundesrat hat die Geduld mit der EU verloren. Denn die Schweiz ist der EU bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative entgegengekommen. Trotzdem blockiert die EU nach wie vor alle Dossiers, die unser Land betreffen. Jetzt hat Außenminister Didier Burkhalter genug. Er erwartet von Brüssel, dass die Blockade aufgehoben wird, wie er im Gespräch mit Radio SRF klarmacht. Philipp Burkhardt.
Monatelang hat die EU wegen der Unsicherheiten rund um die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative geblockt. Sie weigerte sich, bestehende Marktzugangsabkommen mit der Schweiz zu aktualisieren. Und sogar bei Kooperationen wie der Entwicklungszusammenarbeit ging nichts mehr. Nun ist die Frage der Masseneinwanderung geklärt. Die EU-Blockade ist trotzdem geblieben. Bis heute, wie Außenminister Didier Burkhalter bestätigt. Letzten Mittwoch hat sich der Bundesrat darüber unterhalten und schlägt nun neue Töne gegenüber der EU-Kommission an.
Der Bundesrat erwartet jetzt ganz klar nicht nur Signale, sondern Tatsachen von der EU-Kommission. Das heißt ganz konkret, dass alle Kooperationsdossiers und Dossiers im aktuellen Marktzugangsbereich, die angepasst werden sollen, dass diese Dossiers vorwärts gehen.
Zwar gäbe es bereits Absichtserklärungen von einzelnen Vertretern der EU in diese Richtung, sagt Burkhalter, aber das reiche nicht.
Die klare politische Botschaft der EU-Kommission wäre sehr wichtig, jetzt um eine Normalisierung zu bestätigen.
Der Außenminister macht dann auch klar, dass die Schweiz nur dann zur Zahlung eines neuen namhaften Beitrages zur Unterstützung der osteuropäischen Staaten bereit sei, sofern Brüssel wieder kooperiere. Der Bundesrat sei sich in dieser Frage absolut einig, betont der Außenminister. Die beiden zuständigen Departemente seien von der Regierung letzte Woche zwar beauftragt worden, eine Zahlung vorzubereiten.
Aber das ist klar für den Bundesrat, das kann nur gemacht werden im Rahmen einer allgemeinen Situation und Entwicklung mit der EU von allen EU-Dossiers, die konstruktiv und positiv ist.
Ob und wann die Bedingungen der Schweiz für eine Zahlung erfüllt seien, werde der Bundesrat im Laufe der nächsten Wochen regelmäßig analysieren, erklärt Burkhalter. Auch im Hinblick auf neue Abkommen mit der EU verschärft der Bundesrat den Ton. Die EU fordert nach wie vor ein institutionelles Rahmenabkommen mit der Schweiz, das unter anderem klären soll, was in Streitfällen zu geschehen hat. Strittig ist dabei vor allem die Frage, welche Kompensationsmaßnahmen der Schweiz oder der EU aufgebrummt werden können, falls eine der beiden Seiten gegen ein bestehendes Abkommen verstößt. Zu diesen Maßnahmen sagt Bundesrat Burkhalter heute unmissverständlich:
Die müssen annehmbar sein, sonst werden wir dieses Abkommen einfach nicht unterschreiben.
Doch bevor man überhaupt über neue Abkommen spricht, fordert der Bundesrat jetzt erst einmal das Bekenntnis der EU, die Blockade bei den bestehenden Abkommen aufzuheben. Oder wie es Didier Burkhalter noch einmal unterstreicht:
Dass die Dossiers, die im gegenseitigen Interesse sich entwickeln sollen, auch von der EU gepusht werden. Das erwarten wir jetzt ganz klar.
Der Ball liegt damit eindeutig in Brüssel.
Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Und von dort kommt auch die erste Nachricht in der Übersicht mit Valerie Wacker.
Die AHV-Renten sollen nicht um 70 Franken pro Monat erhöht werden. Der Nationalrat hat erneut gegen diese Erhöhung der Neurenten gestimmt, mit 103 gegen 92 Stimmen. Nicht nur in diesem Punkt stellt sich der Nationalrat weiterhin gegen den Ständerat. Er will auch weiterhin, dass das Rentenalter auf 67 Jahre erhöht wird, wenn der AHV-Fonds nicht mehr genug Geld hat. Nun geht die Rentenreform zurück in den Ständerat, der am nächsten Dienstag darüber debattiert. Die Zigarettensteuer wird vorerst nicht erhöht. Das Parlament erhöht aber die Steuer auf Tabak für Wasserpfeifen. Für diesen sei die Schweiz eine Schmuggeldrehscheibe geworden, hieß es im Ständerat. Faktisch gilt die höhere Steuer auf Wasserpfeifentabak bereits. Nun wird sie auch ins Gesetz geschrieben. GLP-Nationalrat Martin Bäumle wird interimistischer Präsident von Green Cross International. Der Vorstand habe Bäumle bis zur Generalversammlung im kommenden Herbst zum Vorsitzenden gewählt, teilte Green Cross Schweiz mit. Vergangene Woche hatte Green Cross International seine Schweizer Sektion unter der Führung von Bäumle vorgeworfen, Beiträge nicht bezahlt zu haben. Der Streit hatte zur Folge, dass Gründungspräsident und ehemaliger sowjetischer Staatspräsident Michail Gorbatschow aus Protest zurücktrat. Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie hat sich nach einem schwierigen Jahr gefangen. Das teilt der Branchenverband Swissmem mit. Bei den Exporten und Umsätzen habe der Abwärtstrend von 2015 gestoppt werden können. Und die Aufträge nahmen zu, um fast 10%. Trotzdem schließt der Branchenverband aus seinen Erhebungen, dass die Auswirkungen der Frankenstärke für sehr viele Unternehmen noch nicht überwunden seien. Auch die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich macht Aussagen zur Frankenstärke. Über alle Wirtschaftsbereiche gesehen scheine der Aufwertungsschock überwunden, schreibt sie in einer Mitteilung. Generell zeigten die Zahlen dieses Monats, dass die Schweizer Wirtschaft so optimistisch sei wie seit 4 Jahren nicht mehr. Der Konjunkturbarometer habe einen deutlichen Sprung gemacht. Die stärksten positiven Signale kämen aus der Industrie. Danach folge mit einigem Abstand das Gastgewerbe. Die Forschungsstelle der ETH geht davon aus, dass die Schweizer Wirtschaft in naher Zukunft überdurchschnittlich wachsen wird. Im Westjordanland hat die Räumung der israelischen Siedlung Ofra begonnen. Wie Nachrichtenagenturen übereinstimmend berichten, hätten 8 Familien ihre Häuser freiwillig verlassen. Israels höchstes Gericht hatte angeordnet, dass 9 Häuser geräumt werden müssen, weil sie auf palästinensischem Privatland gebaut wurden. Im Vorfeld der Räumung demonstrierten hunderte Jugendliche vor der Siedlung. Anfang Februar war in der Nähe bereits die Siedlung Amona geräumt worden. Der Bieler Rentner Peter-Hans Kneubühl hat den Hungerstreik im Gefängnis abgebrochen und isst wieder. Sein Anwalt bestätigt entsprechende Medienberichte gegenüber Radio SRF. Kneubühl trat vor knapp 6 Wochen in den Hungerstreik aus Protest gegen die Verlegung vom Regionalgefängnis Thun in die Strafanstalt Thorberg. 2010 hatte sich Kneubühl mit Waffengewalt gegen die Zwangsversteigerung seines Hauses gewehrt. Am Tennisturnier von Dubai ist der Titelverteidiger Stan Wawrinka schon in der 1. Runde ausgeschieden. Der Roman verlor gegen den Bosnier Damir Zumhur mit 6:7 und 3:6. Das Wetter. Heute gibt es im Norden Sturmböen und zeitweise fällt Niederschlag. Die Schneefallgrenze sinkt bis zur Nacht in tiefe Lagen. Morgen ist es windig und gelegentlich nass. Die Temperaturen erreichen 8 Grad. Im Süden regnet es heute häufig. Schnee gibt es ab 700 bis 1200 Meter. Morgen ist es ziemlich sonnig bei 14 Grad.
Wenn Sie schon pensioniert sind, können Sie zurücklehnen. Wenn nicht, geht es hier um Ihre Zukunft. Das Parlament brütet derzeit über der Rentenreform. Der Knackpunkt: Wenn die Pensionskassen weniger Gewinn machen, sinken die Renten. Was also tun? Im Bundeshaus stehen sich bei der Frage 2 fast gleich große Lager gegenüber. Beide sind von ihrer Lösung überzeugt und geben nicht nach. Das zeigt sich auch heute im Nationalrat. Dominik Meyer.
Linke und die CVP bilden das eine Lager im grossen Seilziehen um die Renten. Sie wollen 70 Franken mehr AHV für die künftigen Rentnerinnen und Rentner. Das soll Einbußen bei den Pensionskassen kompensieren. Ruth Humpel, CVP-Nationalrätin, wirbt für dieses Modell Mitte links.
Eine AHV-Erhöhung 70 Franken ist die effizienteste und sozial verträglichste Lösung und sie ist in einem Abstimmungskampf verständlich zu erklären.
Auf der anderen Seite das rechte Lager mit FDP und SVP. Sie wollen nichts wissen von den 70 Franken. Die Einbußen bei den Pensionskassen wollen sie ausschließlich mit höheren Einzahlungen stopfen. Mehr vom Lohn also soll in die Pensionskassen fließen. Auch Menschen mit kleinen Löhnen hätten mit diesem Modell neu eine Rente. Sie müssten aber vergleichsweise viel von ihrem Lohn abliefern an die Pensionskasse. Das Modell seines Lagers, des rechten Lagers, sei gerecht, sagt für die SVP Thomas de Kurten.
Und jetzt haben wir eine Vorlage, in der wir für viele Tiefverdiener und Teilzeitarbeiter und Frauen die Renten verbessern. Teilzeitbeschäftigte, insbesondere Frauen, können künftig mit einer höheren Rente rechnen.
Soweit so blockiert die Situation. Hier im Nationalrat hat rechts die Mehrheit, im Ständerat Mitte links. Nichts geht im Moment. Die Grünliberalen versuchen, die Blockade zu durchbrechen. Sie sagen, stocken wir doch die AHV ein wenig auf, aber nicht für alle. Ehepaare, die Kinder großgezogen haben, sollen mehr AHV erhalten und Senioren mit den tiefsten AHV-Renten, den Mindestrenten. Die Grünliberale Katrin Bertschi wirbt für diesen Kompromissvorschlag.
Von der Erhöhung der Mindestrente profitieren unmittelbar und besonders stark jene Personen mit niedrigen Löhnen, also vor allem die Frauen.
Die Grünliberalen aber blitzen ab im Nationalrat. Nur Freisinnige unterstützen sie, alle anderen bleiben bei ihren Positionen. Somit gewinnt heute am Schluss im Nationalrat erneut das rechte Lager. Keine 70 Franken zusätzlich bei der AHV. 103 zu 92 Stimmen das Abstimmungsresultat. Die Blockade bleibt damit bestehen und Hörproben zeigen es. Von Kompromissbereitschaft ist gegen außen bei den meisten noch nichts zu spüren.
Die SP-Fraktion wird keiner Verschlechterung zustimmen,
sagt für die SP-Nationalrätin Silvia Schenker.
Der Kompromiss ist die Vorlage des Ständerats und nichts, was in Zukunft in diesen 3 Wochen noch gebastelt wird.
Mitte links hat im Ständerat die Mehrheit und weiss rein rechnerisch, könnten sie sich durchsetzen, wenn die Blockade bleibt und am Schluss eine sogenannte Einigungskonferenz einberufen wird. Die Gegenseite warnt vor einem solchen Szenario. Regine Sauter von der FDP spricht bereits von der kommenden Volksabstimmung.
Sie können auf Ihrer Position beharren und gegen Gewerkschaften, gegen Gewerbe und gegen Bürgerliche anschließend eine Referendumsabstimmung führen. Dafür wünsche ich Ihnen viel Glück.
Kampfrhetorik also heute am Rednerpult. Hinter verschlossenen Türen aber in den Sitzungszimmern des Bundeshauses, da reden, da verhandeln die beiden Seiten sehr wohl miteinander im Moment. Ob sie sich aber finden, das ist sehr ungewiss.
Dominik Meyer. SRF Verkehrsinfo von 12.42 Uhr. Achtung, in der Region Basel befindet sich auf der A3 Richtung Frankreich. Zwischen der Verzweigung Wiese und der Drei-Rosen-Brücke befinden sich Gegenstände auf der Straße. Ja, die Älteren streiten im Rat um eine gute Lösung zur Rentenreform. Doch kümmert das die Jungen? Machen die sich Gedanken um ihre Zukunft? Was denken sie über die Rentenreform? Das wollte Rahel Walser von den Jugendlichen wissen.
Noch nie daran gedacht, eigentlich.
Also ich habe mir jetzt persönlich noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht.
Ich habe auch noch nie darüber nachgedacht, weil also ich weiß auch noch nicht wirklich, wie es ist, so in einem richtigen Job zu sein und dann halt eben richtig zu arbeiten. Und dann kann man sich dann besser vorstellen, wieder damit aufzuhören.
Jonas, Finn und Louis. 3 junge Männer im Alter von 14 und 15 Jahren. Pensionierung, AHV, Rente. Als Antwort gibt es 3-mal Kopfschütteln. Die 3 besuchen das Gymnasium Kirchenfeld in Bern. Was sie beruflich einmal machen wollen, wissen sie noch nicht. Nur so viel. Es soll Freude machen. Denn eines ist ihnen klar, dass sie lange arbeiten müssen. Länger als bis 65. Und das sei auch gut so, findet Louis.
Und mir würde es eigentlich auch nicht ausmachen, wenn ich länger müsste arbeiten, wo ich bin dann auch hoffentlich auch fit.
Sein Klassenkamerad Jonas pflichtet bei. Nur so sei dann genug Geld für alle vorhanden.
Ja, aber das finde ich auch, weil wenn man jetzt anschaut, bis 65 bis 75 Uhr arbeitet, das ist ja neunisch 10 Jahre, wo alle neunisch einzahlen. Und dann denke ich, ja, das wird schon helfen.
10 Jahre länger arbeiten? Ja, denn?
Aber wir können vielleicht auch dort 10 Jahre länger leben.
Die 3 jungen Männer können sich im Moment nicht vorstellen, einmal müde zu sein. Zu groß ist die Neugier auf die Berufswelt, zu groß die Lust auf eine Karriere. Und sie vertrauen auf den Generationenvertrag. Finn sagt, dass es ihn zum Beispiel nicht stören würde, schon vor 25 in die Rente einzubezahlen.
Weil im Endeffekt bekomme ich auch das Geld zurück, falls ich dann mal pensioniert bin. Also hätte ich, glaube ich, nicht so ein Problem damit.
Die jungen Gymnasiasten wollen also ihren Beitrag leisten, damit die Altersvorsorge langfristig funktioniert. Wie sieht es aber bei Jugendlichen aus, die schon ein bisschen älter sind und schon mit einem Fuß in der Berufswelt stehen? Leander und Noemi machen an der WKS KV Bern eine kaufmännische Lehre und gleichzeitig eine Berufsmatur. Sie sind 18 und sie denken schon an ihre Pensionierung.
Ja, ich zahle einen monatlichen Beitrag auf mein Drittsäulenkonto ein,
sagt Leander. Ein freiwilliges Drittsäulenkonto schon mit 18?
Das war sogar etwas von den ersten Sachen, die ich machen wollte. Nachdem ich bei 18 wurde, ein Drittsäulenkonto eröffnen. Ich finde, es gehört dazu, dass auch wir an unsere Pensionierung denken. Und wer früh anfängt, der kommt dann nicht in Probleme im Alter.
Misstraut er also der ersten und zweiten Säule?
Nein, ich weiss, dass dort ein Generationenvertrag besteht. Wir müssen für die Alten schauen, aber wir dürfen es nicht ausreizen. Respektive die Alten dürfen es nicht ausreizen. Und weil ich den Jungen ich möchte auf der Tasche liegen möchte, später fange ich schon heute früh damit an, selber für mich zu schauen.
Und wie hält es Noemi? Hat sie mit 18 auch bereits eine dritte Säule angelegt?
Also im Moment liegt es halt noch nicht so drin mit einem Lehrlingslohn, aber wir werden sicher eins machen nach der Lehrmom.
Noemi und Leander wollen selber vorsorgen. Und auch sie wissen, dass sie länger arbeiten müssen und wollen.
Arbeiten bereit wäre ich auch so bis 68, solange es Gesundheit erlaubt, bis 68.
Nicht einverstanden sind Leander und Noemi hingegen mit der Idee, dass der tiefere Umwandlungssatz durch eine Rentenerhöhung von 70 Franken kompensiert werden soll.
Die Rechnung geht nicht auf. Überlegen wir, was sind 70 Franken auf Hunderttausende von Leuten im Monat? Es macht sehr viel aus.
Aber er sei zuversichtlich, dass die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Bern eine ausgewogene Lösung finden werden.
Der Bericht von Rahel Walser im Rendezvous. Und da geht es so weiter. So nicht, sagen Journalisten und Politiker in Deutschland zur Haft von Deniz Yücel und anderen Journalisten in der Türkei. Geht doch, trotz schlechtem Schweizer Frankenkurs, sagt die Firma Tobler aus Urdorf und verrät ihr Erfolgsgeheimnis. Und weiter so, sagen Wähler von Donald Trump zu seiner Politik. Mittagsinformationen kompakt in ihrem Rendezvous. Dieser Entscheid löst in Deutschland Empörung aus. Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel wandert in der Türkei auf unbestimmte Zeit hinter Gitter. Dem 43-jährigen Korrespondenten der Zeitung Die Welt wird unter anderem Propaganda für eine terroristische Vereinigung vorgeworfen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Entscheidung eines türkischen Haftrichters als bitter und enttäuschend bezeichnet. In Deutschland ist man der Ansicht, die türkische Regierung wolle einfach ein Exempel statuieren. Die Journalistenverbände sind schockiert. Peter Vögerli in Berlin, was sagt eigentlich der Chefredaktor, der Deniz Yücel in die Türkei geschickt hat?
Der Chefredaktor Ulf Poschardt hat sich heute geäußert und er hat gesagt, er wünsche sich eine Reaktion von den Türken in Deutschland, vor allem auch von den Erdogan-Anhängern.
Ich würde mir wünschen wollen, wenn die deutschen Türken, die türkischen Deutschen, die hier sind, auch mal die Stimme erheben. Auch die, die einen eigentlichen interessanten politischen Führer finden. Ich würde mir auch da Solidarität wünschen.
Aber er musste im gleichen Gespräch auch zugeben, dass es tatsächlich auf Facebook Reaktionen gegeben hat, aber vor allem negative. Und ich habe heute auch mit Deutschen türkischer Herkunft gesprochen und die sagen, dass die Erdogan ein Anhänger und das ist die überwiegende Mehrheit der Millionen von Türken in Deutschland, das Vorgehen der türkischen Staatsanwaltschaft gutheißen. Deniz Yücel ist für sie ein Aktivist und nicht ein Journalist.
In mehreren deutschen Städten soll es Autokorsos geben, um den verhafteten Journalisten zu unterstützen. Die Linken wollen den Fall im Bundestag debattieren. Also da herrscht offenbar große Aufregung im Land.
Es herrscht große Aufregung. Der Grund ist, Deniz Yücel ist nicht nur einer von vielen Journalisten in türkischen Gefängnissen. Er hat einen deutschen Pass, er schreibt für eine deutsche Zeitung. Und das betonte beispielsweise auch der außenpolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Nils Annen, heute ganz explizit.
Herr Yücel ist deutscher Staatsbürger. Und die türkische Führung muss wissen, das ist nicht irgendein Fall, sondern wir werden uns mit allen Möglichkeiten, die uns rechtlich, aber auch politisch zur Verfügung stehen, dafür einsetzen.
160 Bundestagsabgeordnete haben einen Aufruf unterzeichnet und heute werden viele auch bei einer Kundgebung von der türkischen Botschaft in Berlin dabei sein.
Das Ganze verläuft ja vor dem Hintergrund, dass die Türkei über DİTİB, die Organisation, die für viele Moscheen zuständig ist, spionieren soll. Es gibt ja auch Ideen, DİTİB zu verbieten. Wie beeinflusst diese Verhaftung nun die Diskussion um DİTİB?
Das wird die Diskussion natürlich noch anheizen. Es gibt ja auch moderatere Forderungen, nämlich zum Beispiel die Verträge der Bundesländer mit DİTİB betreffend Religionsunterricht nicht mehr zu verlängern. Und ich meine, wenn die Vorwürfe der Spionage zutreffen, dann haben diese Forderungen natürlich eine gewisse Berechtigung. Was aber sehr interessant ist, als ich mit Gegnern von Erdogan gesprochen habe, die haben gesagt, das solle man nicht tun, man solle DİTİB nicht verbieten. DİTİB sei zwar im Moment unter Kontrolle des türkischen Staates und damit unter Präsident Erdogans direkter Kontrolle, aber das werde nicht ewig so sein. Sie argumentieren, dieser Dachverein DİTİB existiert seit 1984. Er hat fast 1000 Mitgliedervereine. Er selbst sagt, er vertrete 70% aller in Deutschland lebender Muslime. Das heißt, DİTİB hat eine wichtige Funktion. Eine Alternative wäre, was einige Bundesländer bereits getan haben, nämlich den deutschsprachigen Islamunterricht mit in Deutschland ausgebildeten Lehrern auszuweiten. Das wäre eine Alternative. Aber auch Gegner von Erdogan sagen, man solle DİTİB nicht jetzt gleich total verbieten.
Kanzlerin Merkel hat kurz und deutlich reagiert, eben verbal. Wird sie auch etwas Konkretes unternehmen? Ich meine zum Beispiel im Hinblick auf den Besuch von Präsident Erdogan in Deutschland. Er kommt ja, um Wahlkampf für das Verfassungsreferendum in der Türkei zu machen. Und Österreich fährt ja da vergleichsweise einen härteren Kurs gegenüber der Türkei und lässt türkischen Wahlkampf im Land gar nicht zu.
Merkel wird die Geister, die sie rief, möglicherweise nicht mehr los. Sie hat ja in der Vergangenheit Auftritte von Präsident Erdogan in Deutschland zugelassen. Dazu kommt ein Verbot, und das sagen alle, wäre kontraproduktiv, denn viele türkische Deutsche konsumieren nur türkische Medien und das würde dann entsprechend dargestellt. Und schließlich, es ist auch juristisch relativ schwierig, das zu verbieten. Es kann natürlich sein, dass Deutschland hinter den Kulissen Druck auf die Türkei auszuüben versucht.
Danke für die Einschätzungen, Peter Vögerli in Berlin. Manchmal deutet man Ereignisse im Nachhinein ganz anders und viel positiver. In der Geschäftswelt zum Beispiel die Aufhebung des Franken-Euro-Mindestkurses. Damals, vor 2 Jahren, hörte man vor allem Klagen. Heute aber gibt es auch Stimmen, die sagen, vielleicht war die Schocktherapie gar nicht mal so schlecht. Sie hat uns besser gemacht. Zum Beispiel die Firma Tobler Haustechnik mit Sitz in Urdorf im Kanton Zürich. Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
Hi Valerio.
Hi Toni.
Und, wie geht's?
Gut, danke dir.
Ja. Durchbruch einen Stellantrieb. Ein Ersatz für einen SQX32.
Heizungsinstallateur Toni kauft ein im sogenannten Marché des Haustechnik-Grosshändlers Tobler. Verkäufer Valerio hinter der Theke hat über 23'000 Artikel an Lager. Vom Heizungsventil über die Duschbrause bis zum Stellantrieb, den Toni braucht.
Jetzt? Gut. Gast ist angeholt.
Vor allem gegen Abend und am Morgen früh herrscht hier Hochbetrieb. Installateure decken sich ein mit Material, das sie anschließend auf den Baustellen verbauen. Rund ein Drittel des Umsatzes macht Tobler im Verkauf über die Theke. Der Rest wird von Außendienstmitarbeitern und immer häufiger online verkauft. Die große Stärke von Tobler, das große Lager, wurde am 15. Januar 2015, als die Nationalbank die Euro-Franken-Untergrenze aufhob, zur Schwäche. Quasi über Nacht verlor es massiv an Wert. Das Lager deshalb zu verkleinern, war für den Chef von Tobler, für Arnold Marti, aber keine Option.
Nein, unser größtes Gut als Grosshändler, und für das sind wir bekannt am Markt, ist unsere hohe Verfügbarkeit. Wir haben über 23'000 Artikel jederzeit an Lager. Und an dieser Verfügbarkeit machen wir keine Kompromisse.
Also haben Marti und seine Mitarbeiter an anderen Orten versucht, Kosten zu sparen. Tobler hat Arbeitsprozesse gestrafft, Standorte zusammengelegt, den Transport der Waren an eine Logistikfirma ausgelagert, mit den Lieferanten Preise neu verhandelt und auch Personal abgebaut. Gekündigt habe er niemandem, betont Marti. Doch rund 30 von 700 Stellen seien in den letzten 2 Jahren nicht nachbesetzt worden. Arnold Marti schätzt, dass die Marge des Unternehmens wegen des Frankenschocks um 4-6% zurückgegangen ist. Unterdessen habe sich das Unternehmen mit dem starken Franken arrangiert.
In den ersten 12 Monaten war das sicher schwierig, diese Kosten einzusparen. Es ist ja unter dem Strich eigentlich eine Einsparung, die man erzielen muss, um auf dem gleichen Preisniveau oder billiger produzieren zu können. Mittlerweile hat sich das aber ins Geschäft integriert und hat sich somit ausgewaschen.
Nicht nur das. Die meisten der Maßnahmen, die Tobler in den letzten 2 Jahren getroffen hat, hätte das Unternehmen irgendwann ohnehin treffen müssen, ist Arnold Marti überzeugt. Der Frankenschock habe den Wandel aber beschleunigt.
Solche Einmal-Events, die treiben immer gewisse Dinge schneller voran, als was sie vielleicht natürlich passieren würden. Und in diesem Fall war das definitiv so. Man hat sich mehr Gedanken gemacht, wie man eben Innovation in das Geschäft reintreiben kann und somit effizienter am Markt auftreten kann. Ich denke, auf die lange Frist wird uns das stärker machen.
Trotzdem hat Tobler vor einer Woche den Zusammenschluss mit dem größten Konkurrenten in der Schweiz, mit der Firma Walter Mayer, bekannt gegeben. Auch dies unter anderem eine Reaktion auf den starken Franken, wie Arnold Marti betont.
Wir können gewisse Skaleneffekte nutzen, um auch die großen Kostenpositionen wie Investitionen in Zentrallager, Investitionen in unsere IT-Systeme und so weiter gemeinsam bringen.
Tobler hat sich seit dem Frankenschock stark verändert und neu aufgestellt. Die Herausforderung aber bleibt, die Konkurrenz aus dem Ausland wächst und sie profitiert auch weiterhin davon, dass sie in Währungen produziert, die schwächer sind als der Franken.
Klaus Ammann. Die Zeit 4:01. In wenigen Stunden richtet sich Präsident Donald Trump mit einer großen Rede ans US-Parlament und über die Fernsehgeräte an die Nation nach 40 Tagen im Amt. Gespannt vor dem Fernseher sitzen dann auch Barbara und Tony Hitchow. Sie haben ihre Stimme im Herbst Donald Trump gegeben und sie sind auch heute glücklich darüber, dass sie so gewählt haben. Beat Soltermann hat die 2 Trump-Wähler in Schnecksville im US-Bundesstaat Pennsylvania besucht.
Tony Hitchow sitzt am Stubentisch in seinem bescheidenen Haus. Der 66-Jährige ist Mechaniker im Verteilzentrum eines großen Detailhändlers. Seine Hände sind schwarz vom Öl und von der Karrenschmiere. Donald Trump sei zwar noch nicht lange im Weißen Haus, sagt er, aber der Präsident habe schon etwas Wichtiges erreicht.
He's given me hope. I was worried about our kids and stuff like that because I think this was like our last chance.
Trump habe ihm die Hoffnung zurückgegeben. Das Land habe sich in die falsche Richtung bewegt, sagt Tony. Das ändere sich jetzt. Tonys Gattin Barbara pflichtet ihm bei.
Obama was saying oh for hope and change and hope. It was for the worse. I mean,
Obama war für Hoffnung und Wandel, aber es wurde immer nur schlimmer. Mit Trumps Wahl wurde eine Last von mir genommen.
It was like a weight lifted off of me. I was overjoyed.
Schnecksville zählt 3000 Einwohner. Viele von ihnen haben deutsche Vorfahren und sind Arbeiter. Das Dorf liegt in einem Wahlbezirk Pennsylvanias, der traditionell Demokraten ins Weiße Haus schickte. Außer im letzten Herbst. Da machte Trump das Rennen. Auch dank den Hitchows. Seither verfolgen die beiden alles, was ihr Präsident tut, auf dem konservativen Fernsehsender Fox News.
Well, I think he's doing wonderfully. I mean, with all the opposition he has and all the problems he's facing, he just is battling right through it.
Trotz aller Hindernisse, Trump packe die Probleme an, sagt die 63-Jährige, die früher in der Kantine einer Schule gearbeitet hat und heute pensioniert ist. Es stört Barbara und Tony nicht, dass Trump dabei zum Teil recht unzimperlich ans Werk geht. Die politische Korrektheit habe den USA nur geschadet, sagen sie. Zum Beispiel im Kampf gegen die illegalen Einwanderer. Die kamen illegal ins Land und haben hier profitiert. Wir müssen das stoppen. Ich bin für die Mauer an der Grenze zu Mexiko und für eine bessere Überprüfung der Einwanderer. Jetzt macht die Einreisesperre Sinn. Und wenn eine Familie dadurch getrennt wird, dann kann ja jener Teil, der nun in den USA lebt, zurück ins Ursprungsland gehen. Die Leute müssen legal kommen, genauso wie First Lady Melania, die aus Slowenien stammt. Bald werde eine neue Fassung der Einreisesperre vorgestellt, die auch vor Gericht standhalte, sagt Tony.
I think he's right according to all the laws that I've heard him talk about. The president's allowed to make a ban the way he did and they just didn't like the way he did it.
Trump habe zwar schon beim ersten Anlauf korrekt gehandelt, die Richter hätten schlicht falsch entschieden. Von einem überhasteten Vorgehen des Weißen Hauses will Tony nichts wissen. Auch den internationalen Aufschrei können die Hitchos nicht verstehen. Barbara sagt: Wenn die Leute im Ausland denselben Niedergang erlebt hätten wie wir, dann würden sie sicher mehr Verständnis für unsere Situation haben. Ich bin froh, haben wir jetzt wieder etwas zu sagen. Dass dies viele nicht so sehen und dass für sie die USA noch immer ein Vorbild und ein Traum sind, erstaunt die Frau mit den schulterlangen Haaren fast ein wenig.
Well, I'm glad that they still view us in a good way. That's good. But I think the American people weren't feeling that way anymore about our country.
Das sei ja schön, aber die Amerikaner hätten einen anderen Eindruck vom eigenen Land, sagt sie. Ähnlich verläuft die Diskussion bei anderen Themen. Trumps Kabinett mit all den Milliardären, es werde sich nicht um sich, sondern ums Wohl der Arbeiter kümmern. Die Russland-Connection, alles übertrieben. Und die Medien, sie verdrehen alles, was Trump sagt und tut. Für die Hitchos ist Präsident Trump ein Heilsbringer. Unendliche Bewunderung, keine Kritik. Nur einmal am Ende des Gesprächs meint Barbara:
Maybe he's not using a secure phone for his twittering. And I thought, well, you know, that could pose a problem.
Ich habe gehört, dass er fürs Twittern kein sicheres Handy benutzt. Das erinnert mich an Hillary Clinton und die ganze E-Mail-Geschichte. Ich hoffe, Trump hört auf seine Sicherheitsleute.
Der Bericht von Beat Salzermann. Und was Donald Trump wirklich im Parlament sagen wird, zeigt sich diese Nacht um 3 Uhr Schweizer Zeit. Punkt 1, zurück in die Schweiz. Hartes Ringen um die künftige Altersvorsorge. Sollen die Rentenausfälle in der zweiten Säule durch eine höhere AHV-Rente von 70 Franken ausgeglichen werden? Über solche Fragen diskutieren gleich FDP-Nationalrätin Regine Sauter und CVP-Ständerat Pirmin Bischof im Tagesgespräch im 1. und 4. nach dem Neuesten aus der Nachrichtenredaktion. Bitte Valerie Wacker.
Der Nationalrat will sich bei der Rentenreform immer noch gegen den Ständerat stellen. Er will die AHV-Renten nicht um 70 Franken pro Monat erhöhen und bleibt dabei, dass das Rentenalter auf 67 Jahre erhöht wird, wenn der AHV-Fonds nicht mehr genug Geld hat. Die Zigarettensteuer wird vorerst nicht erhöht. Das Parlament schreibt aber die höhere Steuer auf Wasserpfeifentabak gesetzlich fest. Am Tennisturnier von Dubai ist der Titelverteidiger Stan Wawrinka schon in der ersten Runde ausgeschieden. Der Roman verlor gegen den Bosnier Damir Cumhur mit 6:7 und 3:6.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.